Ihr Lieben, meine Frau und ich, wir hatten vor ein paar Wochen ein kinderfreies Wochenende. Das war wunderschön, auch wenn ich meine Kinder liebe, aber wir hatten eine gute Zeit zusammen. Die Schwiegereltern waren da, haben auf die Kinder aufgepasst und meine Frau und ich sind mal das Wochenende weggefahren. Und da haben wir dann an einem Abend gedacht, Mensch, wie ist das denn eigentlich damals gewesen, als man noch zusammen ins Kino gegangen ist? Gibt es sowas eigentlich noch, Kino? Man hat es ja fast vergessen in den letzten 2 Jahren. Und so sind wir ins Kino gegangen, um nur um festzustellen, dass eigentlich nicht so sonderlich viel lief, was uns interessiert hat. Und jetzt dürft ihr dreimal raten, in was für einen Film hat es uns verschlagen? Ja. Encanto. Ein Disney-Film, ist gerade ein neuer Disney-Film ist gerade draus. Wer den noch nicht kennt, ich finde ihn ganz putzig, ein bisschen viel Disney-Zauber und Getanze und Gesinge und so. Aber insgesamt ein ganz schöner, putziger Film. Jetzt fragt ihr vielleicht zu Recht, sag mal, bist du irre? Kinderfreies Wochenende und du gehst in Kinderfilm. Super Idee. So weit ist es gekommen, ja. Ja, so ist es. Aber ich habe gedacht, ich wollte euch gerne von diesem Film heute am Anfang erzählen, weil das tatsächlich für mich eine besondere Situation war. Da komme ich gleich zu. In dem Film Encanto, da geht es um ein Haus und eine Familie, die in diesem Haus lebt. Die Familie ist auf der Flucht, so beginnt das Ganze. Der Film beginnt mit einer Fluchtsituation. Eine junge Familie flieht vor Verfolgern. Man sieht sie nicht, man sieht nur, man hört sie quasi nur, die Hunde, die Pferde hinten im Nacken. Man denkt, die kommen gleich und packen sie, sie wollen sie auch umbringen. Und tatsächlich, der Vater der Familie opfert sich, geht dieser Bedrohung entgegen, um seine Familie zu schützen und zu retten. Und die Familie wird auch gerettet. Der Vater kommt um, die Mutter mit den Kindern überlebt. Und sie kommen plötzlich an einen besonderen Ort, an dieses Haus. Sie begegnen einem besonderen Haus, das irgendwie lebendig ist, auf eine besondere Art und Weise. Alles bewegt sich irgendwie. Dieses Haus beschützt die Bewohner, kümmert sich um sie, hilft beim Schuhe anziehen, solche Dinge. Das hätte ich morgens auch manchmal ganz gern. Und sie finden da ein neues Zuhause in diesem Haus. Die Familie Madrigal. Aber nicht nur sie kommen dahin, sondern mit ihnen auf der Flucht sind noch ein paar andere. Und um dieses Haus siedelt sich plötzlich ein Dorf an. Menschen, die die Familie sehr wertschätzen, die sie lieben. Und warum? Das ist eine besondere Situation, denn diese Familie hat bestimmte besondere Gaben und Fähigkeiten. Und diese besonderen Fähigkeiten, mutet fast ein bisschen zauberhaft an, die investieren sie jetzt in die Familie, aber auch in das Dorf, was sie umgibt, in die Welt, in der sie leben. Und das Dorf liebt sie natürlich dafür. Und tatsächlich, vielleicht, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich musste die ganze Zeit, tatsächlich, als ich diesen Film gesehen habe, als ich drin saß, an Gemeinde denken. Diesen besonderen Ort der Gemeinde ist, diese besondere Familie, wo wir Gaben haben, bekommen haben von Gott, um sie einzusetzen, ineinander und in das Aufblühen des Ortes, an dem wir leben. Daran musste ich zumindest denken. Aber wie ist es? In jeder Familie gibt es auch unterschwellige Konflikte. So ist das auch bei Familie Madrigal. Es gibt Neid, Egoismus, Geheimnisse, heimliche, aber auch unheimliche Ansprüche und einen Leistungsdruck, eine große Erwartung, dass natürlich auch die Gaben auf eine bestimmte Art und Weise dann eingesetzt werden, um dem Dorf zu dienen. Und es gibt immer wieder begegnet einem in Einzelgesprächen zwischen den Personen in der Familie diese Unfähigkeit, so zu sein, wie ich wirklich bin. Mit meinen Schwächen, mit meinen Fehlern, mit meinen Ängsten. Funktionieren zu müssen. Und es begegnet einem die Unfähigkeit der Familie, einander so zu sehen, wie man wirklich ist und stehen zu lassen, wie man ist. Und ihr könnt euch vorstellen, unausgesprochene Konflikte überall. Und dieser Film erzählt dann, wie die Konflikte auf einmal aufgedeckt werden und angesprochen werden. Und während das passiert, passiert etwas Besonderes. Das Haus kriegt Risse. Es kriegt überall Risse. Der Putz bricht auf, die Risse werden immer größer. Sie versuchen das irgendwie zu verhindern, den Zerbruch des Hauses. Aber je mehr sie sich um das Haus drehen und darum, wie sie das Haus retten können, zerbricht es immer mehr und es endet damit, dass das komplette Haus zusammenbricht. Dieses besondere, dieses besondere Haus, dieser besondere Schutz, diese Zuflucht. Und der Film beschäftigt sich letztlich mit der Frage, wie lässt sich dieser zerreißende Konflikt lösen, der das ganze Haus und die ganze Gemeinschaft zerstört? Und die Antwort ist so simpel, dass sogar Disney die verstanden hat. Durch Liebe. Durch Liebe. Einander so anzunehmen, wie man ist, füreinander zu sorgen, füreinander da zu sein. Das Haus am Ende wird wieder aufgebaut, die Familie baut es auf, selbst das Dorf kommt dazu und baut mit auf. Aber das Wichtigste ist, dass sie erkennen, dass das Entscheidende in ihrem Leben nie das Haus oder ihre Gaben waren, sondern die Familie, die Gemeinschaft und die Liebe, die sie miteinander verbunden hat. Das war immer das Entscheidende. Ihr Lieben, warum erzähle ich euch das? Als ich aus dem Kino rausgegangen bin, war das tatsächlich für mich so, dass ich das Gefühl habe, dass dieser Film wie so ein prophetisches Wort in unsere Zeit und unsere Gesellschaft und unsere Kirche hineinspricht. Es war mir alles ein bisschen viel Disney-Zaubergesinge und Getanze, aber bin rausgekommen und habe die ganze Zeit an Gemeinde denken müssen. Und deswegen habe ich gemerkt, ich möchte mit euch darüber reden, heute am Ende dieses Jahres, am Ausgang dieses Jahres und vor dem Beginn des Neuen. Denn, seien wir ehrlich, wir leben in einer Zeit, in der die Risse zunehmen. Die Risse nehmen zu zwischen uns und es wird immer deutlicher. Corona spaltet die Gesellschaft. Und nicht nur Corona, sondern vor allem, wie wir damit umgehen. Es spaltet Gesellschaft, es spaltet Gemeinde, es spaltet Kirche, es spaltet Familien. Ihr Lieben, wie bewerten wir Corona? Wie schätzen wir die Situation ein? Für wie bedrohlich halten wir sie? Darüber wird seit 2 Jahren diskutiert. Wie bewerten wir die Maßnahmen? Und wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit den Freiheiten um, die da noch sind? Und was ist richtig und was ist falsch in dieser Situation? Wer abweicht, wird immer schneller an den Pranger gestellt, öffentlich diffamiert. Die Spannungen steigen. Und im Moment macht sich vieles an der Frage der Impfungen fest. Ich will überhaupt gar nichts dazu sagen. Ich habe überlegt, in dem ersten Entwurf der Predigt hatte ich noch ein paar Beispiele, so aus der Politik, aber auch aus der Kirche. Und ich habe gedacht, ich will keine Beispiele nennen heute, denn ihr alle wisst, wovon wir reden. Und das Zweite ist, ich möchte nicht mit in diese Hetze verfallen. Ich möchte dieser Hetze keinen Raum in meinem Herzen geben. Auch nicht da, wo es auch mich zerreißt. Ihr Lieben, und ich habe gedacht, ich möchte euch, bevor ich mehr einsteige, erstmal loben als Gemeinde. Denn ihr seid sehr gut damit umgegangen im letzten Jahr und im Jahr davor. Mit den Spannungen, mit den Unterschiedlichkeiten, wie man auch über die Situation denken kann, damit fertig werden kann. Insgesamt haben wir das als Gemeinde in Meinersen, habe ich das Gefühl, recht gut überstanden bisher. Aber auch bei uns gibt es unterschwellig die Risse. Es gibt Menschen, die nicht nur aus Angst nicht mehr in Gottesdienst kommen oder in die Gemeinde kommen, sondern ich habe von Menschen gehört, die tatsächlich auch gesagt haben, dass sie nicht mehr die Gemeinde besuchen, weil sie da so auch Ungeimpften begegnen, die ja schuld an der Pandemie sind und dass es nicht aufhört und die ja sowieso alle Vollidioten sind und Ähnliches. Ich kann das mal abkürzen hier. Genauso habe ich aber, machen wir uns nichts vor, auch von Menschen gehört, die gesagt haben, dass Menschen, die kritisch den Impfungen gegenüberstehen, dass sie gesagt haben, dass alle Geimpften doch eigentlich Vollidioten sind. Wie kann man sich denn wie ein Lemming blink ins Verderben treiben lassen? Alle, die sich impfen lassen, sind doch Idioten, die ihrer Meinung abweichen. Auch das gibt es, machen wir uns nichts vor. Und ihr merkt die Spannung. Ihr kennt die Geschichten, die Diskussionen wahrscheinlich auch, die Spannung nehmen zu. Die Konflikte werden sichtbarer und die Risse werden immer größer. Und ganz ehrlich, es zerreißt mir das Herz, wenn ich den Streit anschaue, die Diskussion und die Spaltung in den letzten 2 Jahren. Menschen, die sich lieben, Familie Gottes, Geschwister, die streiten sich so sehr, dass es Menschen gibt, die sich die Freundschaft aufgekündigt haben, dass sie nicht mehr miteinander sprechen. Menschen, die sich aus dem Weg gehen und nur noch verachtende Worte oder Blicke füreinander übrig haben, selbst in der eigenen Familie. Oder sie nehmen die Missstände bereitwillig hin und ignorieren einander, anstatt sich füreinander zu interessieren, einander nachzugehen, füreinander da zu sein. Wir alle sehen die Risse in der Gesellschaft, in der Kirche, in Familien und Gemeinde. Man könnte sagen, das Haus steht kurz vor dem Zerbruch. Und manchmal habe ich das Gefühl, gesellschaftlich wird das auch noch gefördert. Diese Spannung und der Keil. Was wir heute brauchen, ihr Lieben, ist nicht noch mehr Spaltung und ist nicht noch mehr Uneinigkeit. Wir leben in einer Zeit, in der wir nichts mehr brauchen auf eine neue Einigkeit. Einander zu lieben und anzunehmen in aller Unterschiedlichkeit und das gerade in der Gemeinde. Wie wollen wir nach Corona, was auch immer das heißt, noch liebevoll miteinander umgehen, wenn wir jetzt gegeneinander hetzen? Vielleicht bist du hier und hast das Gefühl, dass es heute gar nicht so sehr um dich geht, weil du vielleicht gar nicht so hart redest nach außen. Das kann durchaus sein, ich will dir da nichts einreden, aber ich möchte dich bitten, lass uns ehrlich sein. Wie oft hast du die Hetze gehört in der Gesellschaft und hast nichts dazu gesagt? Hast lieber geschwiegen, als für Einheit einzutreten? Wie denkst du über deine Geschwister, wenn sie anderer Meinung sind als du? Und das betrifft nicht nur Corona, ihr Lieben. Was tust du aktiv dafür, um die Einheit dieser Gemeinde zu bewahren und zu schützen? Ihr Lieben, Einheit ist für Jesus eines der allerwichtigsten Themen gewesen. So wichtig, dass er kurz vor seinem Tod am Kreuz, kurz vorher, noch mal extra um diese Einheit betet. Lest euch das mal vor. Es gibt im Johannesevangelium, da gibt es ein langes Gebet. Johannes erinnert sich an dieses hohe priesterliche Gebet von Jesus, so nennt man das. In Kapitel 17, da schreibt er davon. Und in diesem Gebet, da sagt er Folgendes. In Vers 11, Johannes 17, Vers 11, da betet Jesus zu seinem Vater: Bald bin ich nicht mehr in der Welt. Ich komme ja zu dir. Sie aber, er redet von seinen Jüngern, sie aber sind noch in der Welt. Vater, du heiliger Gott, der du mir die Macht gegeben hast, die Macht deines Namens, bewahre sie durch diese Macht, damit sie eins sind wie wir. Merkt ihr, worum Jesus bittet? Er bittet seinen Vater, dass die Einheit, die der Vater und der Sohn miteinander teilen, die Einheit, die Gott in sich selbst hat, diese Einheit sollen die Jünger miteinander haben. Und er meint auch uns. Er betet hier nicht nur für die 12 Jünger, die er gerade vor sich hat, sondern für alle Jünger, für alle Nachfolger, zu allen Zeiten und an allen Orten. Das Gebet ist lang. Ich lese mal ab Vers 20 weiter. Das betet Jesus. Ich bete aber nicht nur für sie, diese 12, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Ich bete darum, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Merkt ihr, wie wichtig Einheit für Jesus ist, wie zentral unsere Einheit für Jesus ist? Und habt ihr auch gemerkt, warum? Was das Ziel dieser Einheit ist, was Jesus sagt? Ich lese nochmal vor, Vers 21. Wenn wir eins sind, sagt er, dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Das heißt, die Glaubwürdigkeit Gottes hängt an unserer Einheit. Unsere Einheit und Liebe zueinander, die soll für die Welt ein Spiegel der Liebe Gottes sein. Sie sollen uns sehen, wie wir einander lieben, wie wir miteinander umgehen und begreifen, so ist Gott. Und so denkt er auch über mich und sollen zu ihm finden. Deswegen sagt Jesus kurz vorher, Johannes 13, Vers 35, an eurer Liebe zueinander soll man erkennen, dass ihr meine Jünger seid. An eurer Liebe zueinander, unser Umgang miteinander soll ein Zeugnis für den Charakter und die Liebe Gottes sein. Und das ist der Grund, warum auch Paulus immer und immer wieder von dieser Einheit spricht. Wir haben es gerade schon in der Lesung gehört, aber es ist so wichtig, dass ich jetzt nochmal lese und vielleicht hört ihr die Lesung jetzt mit anderen Ohren. Epheser 4, Vers 1 bis 6, da schreibt Paulus an die Gemeinden: Als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist, bitte ich euch nun, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Was heißt es, eurem Glauben und eurer Berufung würdig zu leben? Paulus sagt das danach. Er schreibt weiter: Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Mit Einheit meine ich dies: Ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. So, was für ein Nachdruck. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, indem ihr euch nicht überhebt, sondern allen gegenüber freundlich und geduldig seid und nachsichtig und liebevoll miteinander umgeht. Denn so wird Gottes Charakter durch euch sichtbar. Weil Menschen sehen, wie liebevoll, wie annehmend, wie wertschätzend, wie geduldig und verständnisvoll und respektvoll wir miteinander umgehen, da können sie dann auch glauben, dass Gott so mit ihnen umgeht. Habt ihr das Gefühl, dass wir das tun? Ich meine nicht nur hier. Guckt über den Tellerrand hinaus. Guckt in unsere Kirche, guckt in unser Land. Gehen wir so miteinander um, leben wir so, dass das sichtbar wird durch uns? Ganz ehrlich, ich glaube nicht. Und deswegen habe ich die Tage das Gefühl gehabt, dass es noch ein zweites prophetisches Wort gab, was Gott in unserer Zeit und unser Leben spricht. Und das ist die Jahreslosung für das nächste Jahr 2022. Ich weiß nicht, ob Sie es schon gelesen habt. Die Jahreslosung für das Jahr 2022 ist ein Zuspruch aus Johannes 6, Vers 37. Jesus sagt: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Was für ein Zuspruch, oder? So simpel und so klar. Man muss eigentlich gar nicht viel dazu sagen. Der Kontext ist ein bisschen komplizierter. Aber dieser Satz und auch die Bedeutung, die ist vollkommen klar, was Jesus meint. Jesus sagt: Ich nehme jeden an, der zu mir kommt. Jesus ist voller Liebe, voller Annahme, voller Sehnsucht für jeden, der zu ihm kommt. Das ist die einzige Bedingung, dass wir zu ihm kommen. Wenn wir die Geschichte des Kapitels weiterlesen, macht das gerne zu Hause, Johannes 6, lest das mal, dann ist es erschreckend, was passiert. Nicht jeder kommt zu ihm. Das Gegenteil ist der Fall. Viele wenden sich von ihm ab, und zwar nicht nur Menschen, die zufällig vorbeigelaufen sind, sondern viele seiner Jünger, heißt es da. Menschen, die ihm nachgefolgt sind, Scharen, wenden sich von ihm ab. So viele, dass Jesus am Ende sogar zu seinen 12 Jüngern geht und sagt: Was ist mit euch? Geht ihr auch? So viele gehen. Warum? Weil sie Jesus nicht als ihren Herrn annehmen wollen und den Anspruch über ihrem Leben gelten lassen wollen, dass er Gott ist. Darum gehen sie. Und das ist heute nicht anders. Ihr Lieben, dieser Vers ist ein Zuspruch, aber nicht nur das. Er ist auch der Aufruf, zu Jesus zu kommen, die Jahreslosung. Und dennoch ist es ein klares und eindeutiges Versprechen. Wenn du zu Jesus kommst und ihn als deinen Herrn annimmst, dann wird er dich nicht ablehnen, sondern annehmen, egal was war. Das darfst du glauben, weil sein Wort gilt. Die Frage ist aber, wie wird das glaubhaft? Wie können wir das glauben? Wie kommt es dazu, dass Menschen diese Botschaft, diesen Satz von Jesus hören und daran glauben? Was macht Jesus glaubwürdig? Wodurch wird Jesus glaubwürdig? Na, wir hatten es gerade. Durch euch, durch uns, durch die Gemeinde, indem wir eins sind, An unserer Liebe zueinander, indem die Menschen an uns Gottes Charakter sehen. Sie sehen uns. Sie sehen unsere Unterschiedlichkeit, die Unterschiedlichkeit unserer Meinungen. Sie sehen unsere Macken, sie sehen unsere Kanten, sie sehen unsere Fehler, unsere Unvollkommenheit. Und sie sehen unsere Einheit, unsere Annahme und unsere Liebe zueinander. Sie sehen, dass hier keiner ist, der es verdient hat, keiner, der im Recht ist. Sie sehen nicht, dass wir Familie Gottes sind, weil wir uns so ähnlich sind und in allem gleich denken. Nein, unsere Unterschiedlichkeit, sie müsste uns zerreißen, aber das tut sie nicht. Sondern sie sehen stattdessen eine Liebe, die nicht von dieser Welt ist. Eine Annahme, die alle Grenzen überwindet und eine Einheit, die nur von Gott kommen kann. Und sie beginnen zu verstehen, dass diese Annahme auch ihnen gilt. So hat Gott das gedacht. Deswegen sagt Jesus, an eurer Liebe zueinander wird man erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Darum betet er voller Hingabe zu seinem Vater: Vater, lass sie eins sein, wie wir eins sind, damit die Welt glauben kann, dass du mich gesandt hast. Ihr Lieben, es zerreißt mir das Herz, wenn ich sehe, wie Christen in dieser Zeit miteinander umgehen. Es zerreißt mir das Herz, weil ich sehe, wie wir das Zeugnis Gottes, die Glaubwürdigkeit Gottes mit Füßen treten, wenn wir gegen unsere Geschwister hetzen. Und ihr Lieben, ich habe das Gefühl, dass wir in den letzten 2 Jahren an vielen Stellen ein jämmerliches Bild von Gottes Annahme und Liebe gegeben haben. Und das sage ich, obwohl ich weiß, dass, wie gesagt, in meiner sind wir das noch relativ gut hingekriegt haben, bis jetzt. Und insgesamt vieles respektvoll und liebevoll gelaufen ist. Doch die Wahrheit ist, es reicht nicht. Es reicht nicht. Auch nicht bei uns. Ich möchte dir nicht das Gefühl haben, dass ich dich nicht ernst nehme. Aber ich möchte dich bitten, dass wir unsere Situation sehr ernst nehmen. Ich weiß, es gibt Menschen unter euch, die Angst haben. Angst vor Erkrankung. Angst vor Corona. Angst, vielleicht weil ihr sogar erkrankt gewesen seid. Und weil ihr erlebt habt, wie schwer einen das treffen kann. Vielleicht habt ihr Angst vor den Spätfolgen oder Angst, tatsächlich nochmal an Corona sterben zu müssen. Vielleicht habt ihr auch geliebte Menschen verloren. Ich weiß, dass es Menschen in unserer Gemeinde gibt, die das betrifft, die geliebte Menschen in dieser Zeit verloren haben. Ganz ehrlich, es tut mir von Herzen leid. Und wir leiden mit euch. Auf der anderen Seite gibt es Menschen unter euch, vielleicht auch du, die Angst vor den Maßnahmen haben, vor den Folgen der Isolation, vor weiteren Einschränkungen, davor, wie Isolation sich auf die eigene Psyche oder die Psyche der Kinder und Jugendlichen auswirkt. Und auch diese Angst nehme ich sehr ernst. Es gibt Menschen, die Angst haben vor der Impfung und genauso Menschen, die mittlerweile Angst haben voreinander. Wir alle haben mit Angst zu tun und Sorgen in dieser Zeit an unterschiedlichen Stellen. Und ihr Lieben, das berührt mich. Und wir wollen euch nicht alleine lassen. Aber ich möchte auch, dass wir mit unseren Ängsten richtig umgehen. Angst macht hart. Angst macht blind. Angst macht kämpferisch und lieblos. Angst verhindert auch eine gesunde Einschätzung einer Situation, weil sie uns Scheuklappen aufsetzt und wir nicht mehr nach links und rechts gucken können. Wir denken, dass es nur noch uns und unsere Meinung gibt und wir beurteilen alles aus unserer Perspektive heraus. Und so zerstört Angst die Einheit zwischen uns. Angst ist noch nie ein guter Berater gewesen. Also lasst uns einander in der Angst beistehen und füreinander da sein, aber lasst niemals zu, dass die Angst unsere Einheit zerstört. Denn wenn du deine Geschwister aufgrund deiner Angst ablehnst, dann geschieht ein Schaden auf 3 Ebenen. Die erste Ebene, die hatten wir gerade. Unsere Angst und unsere Ablehnung zerstört das Zeugnis von Gottes Charakter vor der Welt. Die Menschen sehen nicht mehr Gottes Annahme und Liebe an uns, sondern sie erleben uns als ausschließend und sie übertragen das auf Gott und sie wenden sich von ihm ab, so wie die Jünger das damals von Jesus getan haben. Das Zweite, was passieren kann, ist, wenn du andere ablehnst, wenn du deine Geschwister ablehnst, dann verhinderst du, dass Gottes Liebe sie erreicht. Und es führt vielleicht sogar dazu, dass sie sich von Gott abwenden. Und vielleicht denkst du, das ist doch zu groß. Nur weil ich das nicht akzeptieren kann, sagt das doch nichts über Gott aus. Doch, das tut es. Das ist der Punkt. Das ist genau der Punkt. Das ist der Grund, warum diese Jünger aus Johannes 6 nach der Jahreslosung weggehen. Das sind Jünger. Es sind Menschen, die Jesus nachfolgen und sie wenden sich von ihm ab. Jesus ist in seiner Gemeinde lebendig, in der Gemeinde spürbar. Wir sind sein Leib und sein Tempel. Corona ist nicht nur eine Gesundheitskrise, es ist auch eine Glaubenskrise. Kein Wunder, dass viele Menschen in dieser Zeit Schwierigkeiten haben, Gottes Nähe und Liebe zu spüren, wenn wir das untereinander nicht hinkriegen. Aber das ist nur die zweite Ebene. Die dritte Ebene ist, du schadest auch dir selbst. Und du beraubst dich selbst der Erfahrung von Gottes Annahme und Liebe. Denn wenn du andere Geschwister aufgrund deiner anderen Meinung ablehnst, was heißt das denn für dich? Du hast doch auch eine andere Meinung, sogar im selben Thema. Wenn du sie ablehnst, wie willst du wirklich glauben, dass Gott dich annimmt? Und dieser Zweifel wird größer, je länger wir in dieser zerrissenen Situation leben. Dieser Schaden ist immens. Ihr Lieben, was wir brauchen, ist Einheit. Wir brauchen neu Einheit in unserer Gemeinde und in unserer Gesellschaft. Und wenn du an Einheit denkst, dann denk nicht an irgendwie eine Form von netter Gemeinschaft oder Sympathie, sondern denk an Einheit. In Einheit steckt das Wort Eins ja schon drin. Die Zahl. Und das ist nicht nur, ja, da schreit jemand. Was meint ihr, wie viele im letzten Jahr geschrien haben? Ihr Lieben, wenn ihr an Einheit denkt, dann denkt an die Zahl 1. Das ist im Deutschen so, dass in Einheit 1 drin steckt. Und das ist sogar im Griechischen so, im Neuen Testament. Das Wort enotes, das griechische Wort, da steckt das griechische Wort, das ist Einheit, da steckt das Wort eis, n, eins steckt drin, da kommt das her. Es geht um eine Einsheit, eins zu sein. Wie Jesus sagt, wie Vater und so eins sind, sollen wir eins sein. Es geht um eine untrennbare Einheit, die hinausgeht über alle Sympathie und alle Freundschaft dieser Welt. Es geht um eine Einheit, die von keiner Meinungsverschiedenheit und von keiner Diskussion gespalten werden kann. So sehr, dass Paulus sogar schreibt, 1. Korinther 1, Geschwister, im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, fordere ich euch auf, eins zu sein. Redet so, dass eure Worte nicht gegeneinander aufbringen und lasst es nicht zu Spaltung unter euch kommen. Seid vielmehr ganz auf dasselbe Ziel ausgerichtet und haltet in völliger Übereinstimmung zusammen. Seid eins. Es geht um eine Einheit, die in der bedingungslosen Liebe Gottes und seiner Annahme sichtbar wird, sodass jeder merkt, hier in der Gemeinde geschieht ein Wunder. Diese Liebe, die ist nicht von dieser Welt. Die Annahme, die wir erleben, sie überwindet alle Grenzen. Und die Einheit, die wir miteinander haben, sie kann nur von Gott kommen. Und sie gilt auch für mich. Willst du diese Annahme erleben? Willst du diese Annahme Gottes erleben, dass er dich ganz und vorbehaltlos und voll annimmt, so wie du bist? Und willst du diese Annahme weitergeben an Menschen, die sie nicht kennen? Dann sei annehmend und bewahre die Einheit der Gemeinde. Jesus hat dafür gebetet und alles dafür getan. Also lasst uns, wie Paulus das schreibt, alles daran setzen, die Einheit zu bewahren, indem wir uns nicht übereinander überheben, sondern allen gegenüber freundlich und geduldig sind, nachsichtig und liebevoll miteinander umgehen. Denn so, nur so, werden wir alle merken, dass es stimmt und dass es auch für uns gilt, was Jesus sagt. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Ich wünsche es euch von ganzem Herzen, dass ihr das spüren könnt in dem nächsten Jahr. Und noch mehr wünsche ich euch, dass wir es einander spüren lassen. Denn das ist das, was wir alle brauchen. Amen.